Das ist der ICF Basel Podcast.
Herzlich willkommen zu einem weiteren Gottesdienst in dieser Serie. Ich denke, also bin ich da falsch. Wir beschäftigen uns in dieser Serie mit verbreiteten Einwänden gegen den christlichen Glauben. Mit Gründen, warum Menschen in unserer Zeit den Glauben an den Nagel hängen oder sich gar nicht erst auf den Glauben einlassen. Und heute geht es um ein Buch. Um das Buch, wo der Andi schon erwähnt hat. Heute geht es um die Bibel. Das Christentum wird oft eine Buchreligion genannt. Weil es eine Religion ist, ein Glauben ist, der sich abstützt auf das Buch. Und das Buch ist eigentlich, das wissen wir, mehr eine Bibliothek, ein dickes Buch, eine Sammlung aus 66 verschiedenen Schriften, verfasst von über 40 Autoren, über einen Zeitraum von 1000 Jahren in 3 verschiedenen Sprachen. Und von diesem Buch hängt sehr viel ab. Seit 2000 Jahren wird das Buch in Gottesdienst vorgelesen, werden Predigen über Text von dem Buch gehalten. Theologen nehmen Vers für Vers auseinander und setzen es wieder zusammen von dem Buch. Christen lesen das Buch unter der Woche seit Hunderten von Jahren. Der christliche Glaube steht und fällt letztlich mit dieser Überlieferung, mit dem Buch. Und es gibt immer mehr Leute in unserer Zeit, die überzeugt sind, dass das eher ein Problem ist als ein Vorteil. Die überzeugt sind, die Bibel ist nicht so sehr ein Kapital vom christlichen Glauben, sondern die Bibel ist eher eine Hypothek für den christlichen Glauben. Die Bibel ist quasi unsere Achillesferse. Die Bibel ist irgendwo peinlich. Das Buch ist alt, das Buch ist überholt. Das Buch erzählt Geschichten, die sich wie ein Märchen anhören. Und es gibt auch viele Leute, die behaupten, dass die Entstehungsgeschichte von diesem Buch höchst problematisch ist. Dass das Buch auch historisch nicht wirklich glaubwürdig ist. Und dass jemand, der in unserer Zeit lebt und den technischen Fortschritt von unserer Zeit geniesst und die wissenschaftlichen Errungenschaften von unserer Zeit mitbekommt, dass so jemand nicht wirklich ernsthaft an das Buch kann glauben oder sich auf die Aussagen von diesem Buch verlassen. Und wir möchten heute ein Gespräch miterleben, ein Gespräch mit jemandem, den ich schon seit etwa 15 Jahren kenne und jemand, der sein Leben eigentlich dem Studium von diesem Buch gewidmet hat, persönlich und professionell sich auseinandersetzt mit diesem Buch. Lass uns mit einem fetten ICF-Applaus den Eckhard Hagedorn begrüßen. Eckhard, wo ich noch jung war, also gestern, vor langer Zeit, bist du mein Lehrer gewesen, Dozent für Neues Testament. Und ich habe dich dort kennengelernt als ein Liebhaber vom Denken und ein Liebhaber von Büchern. Ich hatte das Vorrecht gehabt, dass ich mit dir in einer Art Theologen und Theologiestudenten Small Group gsi bin und bin oft bei dir daheim in dem grossen Haus, das wir hatten, dort gsi. Und das Haus war zugestellt mit Büchern. Ich hatte immer Respekt gehabt, auch vor deiner Frau, die auf Tapeten verzichtet und stattdessen alles zustellen lässt, mit Büchern gestellt. Du bist ein leidenschaftlicher Leser und du hast erschreckend viel von deinen Büchern, die du daheim hast, auch tatsächlich selber gelesen. Ich war immer beeindruckt gewesen von dir als Theologe. Du bist ein promovierter Theologe und studierst und unterrichtest das Neue Testament seit vielen Jahren. Du hast auf mich immer einen außerordentlich intelligenten Eindruck gemacht. Und ich frage mich darum, schämst du dich nicht manchmal für das Buch, das du eigentlich lehrst und unterrichtest? Ist dir die Bibel manchmal peinlich?
Also mir ist vieles peinlich. Ich bin mir selber manchmal peinlich, dass ich nach 40 Jahren Kontakt zur Bibel zum Beispiel meine eigene Langeweile noch in dieses Buch reintragen kann und dann sieht dieses Buch langweilig aus. Oder mir ist auch peinlich, dass es außer mir noch anderen Leuten so geht, dass es Christen gibt, die also wirklich ein geradezu distanziertes Verhältnis zur Bibel haben oder denen es einfach ein zu dickes Buch ist. Die Bibel selber ist mir jetzt überhaupt nicht peinlich. Ich habe zwar nicht auf jede Frage eine Antwort und manchmal, wenn ich eine Antwort kriege, entstehen zwei neue Fragen. Das ist aber nicht schlimm. Aber die Bibel hat mir so viel Gutes getan, das wäre also extrem unfair, wenn die mir jetzt peinlich wäre. Das wäre dann ungefähr, als wenn ich mit meiner Frau spazieren gehe und du kommst an und ich wechsle dann die Straßenseite, damit man nicht meine Frau und mich zusammen sieht. Das wäre ja total durchgeknallt.
Also ich könnte dir vielleicht ein paar Gründe geben, um dich zu schämen für die Bibel, oder? Es gibt zum Beispiel das bekannte Buch von Dan Brown, du hast es mitgenommen, Sakrileg, Da Vinci Code, vor ein paar Jahren ist das der absolute Brüller gewesen und hat ein paar Thesen in die Welt rausgerufen und ein paar Behauptungen, die viele Leute sowieso schon geahnt haben, nämlich, dass es sich bei der Bibel um ein sehr zweifelhaftes Buch handelt, dass die Entstehung der Bibel sehr fragwürdig ist, dass irgendwie im 4. Jahrhundert ein paar machtgierige Kirchenleute zusammen gesessen sind und dann die Bibel erst zusammengestellt haben und die unliebsamen Schriften aussortiert haben und so weiter, dass es eigentlich viel Grund gibt, um dem Buch ein Vertrauen zu verwehren. Also, warum soll ich das noch ernst nehmen?
Also, du bist ja so ein lieber Kerl und hast mich so freundlich eingeladen und telefoniert und Mails geschickt und mich in meinem Büro besucht. Und da habe ich es dann nicht übers Herz gebracht, dieses Buch nicht zu lesen. Ich habe also 10 € ausgegeben, das Ding gekauft und habe dann Donnerstagmittag nach dem Unterricht angefangen und Freitagmorgen um 5 Uhr war ich durch. Ich dachte, ich kann hier heute Abend oder heute Morgen auch schon jetzt nicht antreten und habe das Ding nicht gelesen, wenn er das da in der Einführung da bringt. Mein Eindruck beim Lesen war, wenn mir das jemand gegeben hätte, als ich so 18, 19, 20 war, das hätte mich total in Frage gestellt. Ich wäre in eine Defensive gekommen, aus der ich wahrscheinlich nicht alleine mehr rausgekommen wäre. Meine Kumpels im Jugendkreis hätten mir auch nicht helfen können und der Pastor hatte auch keine Ahnung über solche Themen. Ja, insofern, das ist schon heftig und außerdem gut geschrieben. Und wenn es 50 Millionen Leser hat, die müssen ja recht haben, oder? Also das war jetzt schon heftig. Und ich habe mich erinnert an eine Situation in meinem zweiten Studium in Heidelberg. Ich habe glücklicherweise rechtzeitig die richtige Frau geheiratet. Und dann kam die Situation, wir hatten schon ein Kind, aber ganz wenig Geld. Und dann hat meine Frau gesagt, Schatz, du brauchst eine neue Jeans. Und so wie die alte aussah, hatte sie irgendwo wirklich recht, die alte Jeans. Und
danke für Erklärung.
Ich bin dann voll guten Willens Richtung Jeansgeschäft gelaufen. Das Problem war, in der Nähe war eine theologische Buchhandlung. Und dann komme ich also etwa eine Stunde später nach Hause mit 1 oder 2 Büchern, aber ohne Jeans. Und meine Frau hat nicht geschimpft. Und sie ist eigentlich die ganze Zeit, also im Sommer werden wir 38 Jahre verheiratet sein, sie ist da immer so meine oberste Förderin gewesen. Die hat mir Dinge zugelassen, die waren also schon doch jenseits des Vernünftigen. Und jetzt wieder schnell zu Dan Brown. Ich habe damals, weil ich selber oft in der Defensive war, gedacht, wie benimmst du dich jetzt am vernünftigsten? und habe mir damals gedacht, du kannst jetzt nicht irgendwie jeden reißerischen Roman lesen, nicht jedes Buch, das das Christentum in die Pfanne haut. Du musst jetzt dran, dass du Bibel lesen musst, das wusste ich vorher auch schon. Aber du musst jetzt die alten jüdischen Quellen lesen, so ab 300 vor Christus. Und du musst dann auch die Literatur so aus den ersten 3 Jahrhunderten lesen. Damals waren die Qumran-Schriften immer noch sehr in aller Munde. Und es kamen dann auch noch mal diese sogenannten Texte von Nag Hammadi in Oberägypten im Dezember 1945 gefunden. Und das sind die Sachen, mit denen jetzt Dan Brown in Sakrileg seine Argumente baut. Und das war für mich jetzt dann doch ein echtes Bildungserlebnis da, die Nacht von Donnerstag auf Freitag. Ich habe gedacht, wo lässt der denken? Ja, die Sachen waren so, wenn du ein bisschen die Quellen kennst, die Sachen waren so falsch, da war nicht mal das Gegenteil davon wahr. Ja, und dann so der Gedanke, man wirft uns Christen ja oft vor, die Bibel ist ein Märchenbuch, das habt ihr ja eben ganz eindrucksvoll gehört. Die Sache, man kann irgendwie nicht dabei stehen bleiben. Was passiert ist ja, dass man dann hunderte von Märchenbüchern zur Bibel macht. Ja, dann ist Dan Brown mit seinen steilen Thesen das, was einem innerlich Nahrung geben soll, was einen geistig fit machen soll, was irgendwo Lebenssinn mindestens insofern vermittelt, als es alles Christliche in die Pfanne haut. Und wenn du da ein bisschen Quellen kennst, ich bin da kein Spezialist, aber ein interessierter Leser, will ich mal sagen, dann kommen dir diese Neuerscheinungen vor, als wenn dir einer ein Kaugummi gibt, an dem schon 15 Leute vorher dran rumgekaut haben. Da ist wirklich nichts mehr drin an Geschmack. Ich tue ihn jetzt mal ehrfurchtsvoll auf die Seite. Okay.
Vielleicht ein paar Anmerkungen noch zu seinen steilsten Thesen. Nicht, weil das Buch jetzt wert ist, um so viel darüber zu reden, aber weil die Einwände gegen die Bibel sehr verbreitet sind und weil gerade das Buch auch dazu dient hat, um das extrem populär zu machen.
Ja, da war diese eine Sache. Was wir heute in der Bibel haben, sind eigentlich die falschen Bücher. Die richtigen Bücher, die sind von der sich herausbildenden Kirche unterdrückt worden und der Kaiser Konstantin hat im 4. Jahrhundert da auch nochmal kräftig mitgemischt. Also ich frage mich, was da passiert ist. Ob der Mann das im Zustand der Volltrunkenheit geschrieben hat oder irgendwo nur die geistige Notbeleuchtung anhatte. Man muss ja zunächst mal sehen, wenn die Kirche sich die Schriften ausgesucht hätte, die ihr in den Kram gepasst hätte, hätte sie garantiert andere ausgesucht. Der schärfste Kritiker des Christentums und der Christen durch alle Jahrhunderte hindurch ist ja die Bibel selber gewesen. Da ist ja der Dan Brown also ganz zart und sachte dagegen. Also dann hätte sich die Kirche die falschen Bücher ausgesucht. Das ist das eine. Und das andere ist, als man gesagt hat, erst 325 auf dem Konzil von Nicäa wären diese Bücher zusammengestellt worden. Das ist wirklich eine gezielte Fehlinformation. Ich habe zu Hause zwei Bände von zusammen 1990 Seiten, ich habe extra nochmal nachgeguckt, geschrieben, erster Band 1888, Band 2 1890, wo jemand mal minutiös einmal abgedruckt hat, was wir an Informationen über die sich bildende Bibel haben und das dann eben auch noch sorgfältig erklärt hat. Irgendwie hat er den Braun vergessen, die zwei Bücher zu lesen. Was man nämlich sieht, ist zum Beispiel, dass bereits im ersten Jahrhundert Gemeinden die Schriften, diese einzelnen Schriftrollen, die dann später Bibel werden, untereinander austauschen und im Gottesdienst verwenden. Wir haben um das Jahr 200, es hat jemand eine Liste, ein Bücherverzeichnis der Gemeinde in Rom gefunden. Da waren von den heute 27 Büchern des Neuen Testaments bereits 22 als völlig unumstritten drin. Um 185, noch kurz vorher, hat Irenäus von Lyon, also in Südfrankreich, Schriften geschrieben, wo er Ideologen kritisiert, die jeweils eins der vier Evangelien für sich rauspicken, die anderen drei auf die Seite schieben und mit diesem einen Lieblingsevangelium ihre Ideologie zu stützen versuchen. Es zeigt sich also, auch die Kritiker benutzen gerade die Schriften, die wir heute als die vier Evangelien haben. Die haben sich längst durchgesetzt. Und was sich dann im zweiten, dritten, auch noch vierten Jahrhundert herausbildet, das ist wahnsinnig spannend zu lesen. Ich lese die unheimlich gern. Da musste mich also nicht unter Gewaltandrohung zu verpflichten. Das mache ich völlig freiwillig. Aber du merkst diesen riesen Qualitätsabstand zum Neuen Testament.
Also würdest du sagen, gerade den Steg jetzt, du hast vorher erwähnt von der Evangelie oder Geschichte von der Evangelie, gibt uns einigen Grund zum auch ihnen Vertrauen entgegenbringen.
Du untertreibst. Einigen Grund ist wirklich zu wenig gesagt. Je länger ich die Sachen auch persönlich sehr intensiv studiere, und ich habe mir die Sachen auch aus dem Griechischen selber übersetzt und alles, was so dazugehört, desto überzeugender finde ich dieses Buch, auch in seinen historischen Details. Da ist auch oft eine geschichtliche Präzision drin, die mich immer neu irgendwo verblüfft. Also mein Problem ist an der Stelle gar nicht die Bibel selber, sondern ein Autoritätsproblem. Ich habe immer gedacht, und das haben sie mir auch am Gymi schon beizubringen versucht, das 20. Jahrhundert sei das kritischste Jahrhundert, wo die Leute gelernt haben, Dinge kritisch zu hinterfragen. Das stimmt ein Stück weit, aber gleichzeitig habe ich den Eindruck, es ist auch das autoritätsgläubigste Jahrhundert. Inzwischen haben die Leute so wenig Ahnung von der Bibel, du kannst denen jeden Blödsinn erzählen und die glauben das. Mir ist eine Sache passiert, 1987 im Frühjahr, also schon eine Weile her, in einem Schwarzwalddorf im Religionsunterricht. Ich erzähle eine Geschichte aus der Bibel, ich weiß nicht mehr welche, meldet sich ein Achtjähriger und sagt, das ist alles Blödsinn. Freundlich wie ich bin, frage ich zurück, du, wie kommst du drauf? Ja, mein Onkel hat gesagt, das ist alles Blödsinn und mein Onkel ist bei der Polizei. In dem Moment hast du als Pfarrer und Religionslehrer null Chance. Da ist jetzt völlig egal, wie gut deine Argumente sind, wie lange du studiert hast, wie viele Bücher du gelesen hast. Du schaffst es nicht, diesen Achtjährigen zu überzeugen, wenn der Onkel bei der Polizei ist. Nun ist das jetzt ja eine Weile her, der müsste jetzt auch die 30 schon überschritten haben. Und ich frage mich, wie es dem jetzt geht. Ob der Onkel bei der Polizei, der wohl jetzt auch schon in Rente ist, ob der noch die unumstrittene Autoritätsperson ist, bei der Kerl denken lässt. Oder was der jetzt so in seinem Kopf hat. Oder ob er den nur zum Frisieren benutzt. Und was dem Leben dieses Menschen da irgendwie Halt gibt. Aber das ist eine Geschichte, an die muss ich, alle paar Wochen fällt mir die nochmal neu ein, weil ich gedacht habe, der Typ ist typisch für unsere Zeit.
Okay, aber selbst wenn wir jetzt uns auf das einlassen und wenn wir sagen, ja, die Entstehungsgeschichte von der Bibel, von der Evangelien, die Art, wie das Buch zusammengestellt oder zustande gekommen ist, die ist glaubwürdig oder die gibt uns Grund zum Vertrauen schenken. Selbst wenn wir das sagen, das, was drin steht, die Geschichten, die drin stehen, ich meine, die sind ja an sich auch schon schwierig, oder? Das ist ja das, wo zum Teil in die Geschichten, die überliefert werden, vom Alten Testament weg, der Mose teilt ein rotes Meer und der Jona wird von einem Fisch verschluckt und Jesus dann verwandelt an einer Hochzeit Wasser zu Wein und läuft übers Wasser und am Schluss natürlich das wichtigste Ereignis fürs Christentum überhaupt. Jesus aufersteht von den Toten, wie wir es nächste Woche an Ostern feiern. Ich meine, das sind ja schon Geschichten, die in unserer Zeit doch sehr schwierig sind und so ein bisschen den Impuls wecken. Ja, sind das nicht alles Mythen und Legenden und Fantasievorstellungen, wo Leute sich zurechtgelegt haben, wo man vielleicht damals geglaubt hat, wie man es noch nicht besser gewusst hat, aber heute ist es einfach schwierig.
Ja, es ist schwierig, aber es war immer schwierig. Ich würde mal in zwei Richtungen versuchen zu überlegen. Einmal, wie die Evangelien entstanden sind und wie das mit der Auferstehung oder mit den Wundern Jesu eigentlich so zugange gegangen ist. Was wir, glaube ich, nicht machen dürfen, ist, dass wir diesen Fragen ausweichen. Ja, dass wir sagen, ach, du hast Zweifel, komm, wir beten miteinander, wir singen drei schöne Lieder, wir machen eine Worship-Zeit und dann ist das Problem gelöst. Weil dann wird die Wahrheit auf fromme Weise unterdrückt. Im dritten Johannesbrief heißt es, wir seien berufen, Gehilfen der Wahrheit, Mitarbeiter der Wahrheit zu sein. Auf diese Weise sind wir das nicht. Ich bin sehr für Musik, ich bin sehr für Beten, aber an manchen Stellen kommst du ums Nachdenken einfach nicht drum rum. Und das, ja, das, und das tut auch weh, ja. Und die Verweildauer des eigenen Hinterteils in einem Sessel oder Stuhl spricht da auch mit. Da kannst du nicht nach 10 Minuten wieder wegrennen und meinen, du hast die Sache jetzt kapiert, ja. Wahrheit braucht Zeit und wer sich diese Zeit nicht nimmt, der kriegt auch diese Wahrheit nicht. Die ist nicht billig zu haben. Zum Beispiel. Frage, wie sind die Evangelien entstanden? Da haben wir eine sehr skeptische Grundhaltung im Augenblick. Die Argumentation läuft etwa so, Jesus hat nichts Schriftliches hinterlassen. Wenn man Sachen mündlich weiterträgt, von einer Generation zur anderen weitererzählt, dann verändern die sich. Wenn zwischen Jesus, also Jesu Tod, 7. April des Jahres 30, und den schriftlichen Evangelien, meistens sagt man zwischen dem Jahr 70 und dem Jahr 100, eine Lücke von 40 bis 60 Jahren klafft, dann müssen sich die Berichte so verändert haben, dass man heute da kaum noch was Glaubwürdiges über Jesus rauskriegen kann. Das ist sozusagen eine Skepsis, aber Skepsis erzeugt Sepsis, Blutvergiftung, das ist nicht gesund. Es gibt ein Gegenmodell, das ist nicht so berühmt, aber ich bin davon überzeugt, dass es der Wahrheit wesentlich näher kommt. Das geht folgendermaßen, wenn ich die Evangelien genau angucke, und zwar richtig genau, wie hat Jesus eigentlich seine Jünger gelehrt? Jünger heißt Schüler, bei denen wurde gebüffelt und gelernt. Dann merke ich, dass Jesus seine Botschaft auf eine Weise formuliert hat, dass man sie oft schon bei einmal hören nicht mehr vergessen konnte. Ja, ich nehme ein Beispiel, wenn der Satz, wenn dich dein Auge ärgert, reiß es aus und wirf es von dir. Ja, angenommen, du wärst so ein 5-Jähriger am See Genezareth und hättest den Spruch von Jesus gehört. Du wärst ja nach Hause gerannt, Mami, Mami, der Herr Jesus hat gesagt, ich soll meine Augen ausreißen. Das vergisst du nicht mehr bis zu deinem 80. Geburtstag. Und wenn du es nur einmal gehört hast. Ja, solche Sprüche hat Jesus ja dauernd rausgehauen. Außerdem hat er mit den Jüngern auf eine Weise memoriert und richtig gebüffelt, dass die dann nach dem Tod Jesu in dem Jahrzehnt zwischen 30 und 40, 41, 42 in Jerusalem in der Lage waren, den neu gewonnenen Christen Klartext zu vermitteln, wer war Jesus, was hat er getan, was hat er gesagt, was hat er erlitten und wie geht's ihm jetzt und was hat er mit uns zu tun. Das sind Dinge, die, ich würde heute sagen, ziemlich verschleißresistent sind und von daher haben wir auch eine Brücke von Jesus selber über diesen Zwölferkreis bis zu den schriftlichen Evangelien. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich halte das für extrem glaubwürdig, auch historisch. Ja, da ist nicht einfach so frommes Wunschdenken. Ich hätte gern, dass das glaubwürdig wäre und jetzt rede ich mir das so lange ein, bis es mir glaubwürdig ist, sondern die Glaubwürdigkeit kommt mir aus den Texten selber entgegen.
Und zu der Wunderfrage konkret oder zu diesen ganzen Berichten, die auf dem Hintergrund von unseren naturwissenschaftlichen und technischen Errungenschaften ziemlich absurd erscheinen. Was sagst du zu diesen Berichten?
Ich verweigere mich der Antwort ja, nein. Weil im Neuen Testament selber entdecke ich da etwas und im Alten Testament auch, weil da hat es auch schon Wunder. Es gibt sehr verschiedene Ausdrücke für das, was Wunder ist. Und sobald du dich mit dem Thema beschäftigst, musst du hier an dieser Stelle dauernd dazulernen und dir von den Texten was beibringen lassen. Das ist das eine. Wer einfach blauäugig was über Wunder erzählen will, der wird das nicht in so verschiedenen nuancierenden Formulierungen tun. Das ist das eine. Das andere ist vielleicht zunächst für jemanden, der ganz von außen kommt, noch überzeugender. Jesus hat eine Reihe Leute gehabt, die mit ihm nicht einverstanden waren, die dauernd versucht haben, ihn in Diskussionen ziemlich alt aussehen zu lassen. Dass Jesus Wunder getan hat, hat keiner seiner Gegner damals bestritten. Die haben nur gesagt, ja, deine Wunder, die kommen von ganz unten statt von ganz oben. Die kommen aus der falschen Richtung. Aber die Wunder von Jesus sind von seinen kritischen Zeitgenossen nicht zu bestreiten gewesen. Eine andere Sache, ich habe gern Literatur aus dem 18. und 19. Jahrhundert gelesen. Was ich da entdecke, vor allen Dingen seit 1835, ein modernes Überlegenheitsgefühl. Wir sind aufgeklärt, die waren naiv. So naiv kann ich nicht mehr reden, dafür habe ich wirklich zu viel gelesen. Wir haben gerade die Eisenbahn erfunden. Dann können wir nicht mehr an Wunder glauben. Ja, wir machen unsere Wunder selber, das fährt jetzt von Nürnberg nach Fürth. Das finde ich aus heutiger Perspektive ein Überlegenheitsgefühl, das nicht angebracht ist. Außerdem, man sollte auch die anderen, die außerchristlichen, außerjüdischen Menschen in der Antike, in Griechenland, in Rom, nicht für blöd halten. Die haben auch nachgedacht. Und die haben nicht, wie man manchmal suggeriert, jeden Tag 5 Wunder erlebt. Ja, das hat die genauso durcheinander gebracht wie einen Zeitgenossen aus dem 19. Jahrhundert.
Also, und das würdest du auch von der Auferstehung sagen, dass damals den Leuten nicht viel einfacher gefallen ist, um das zu glauben, als es uns heute fällt.
Die Texte sagen ja was anderes. Die Texte sagen ja dauernd, wenn der auferstandene Jesus nicht selber dauernd die Initiative ergriffen hätte, wäre da überhaupt nichts gelaufen. Von selber, die waren ja nicht drauf parat. Ja, okay, der stirbt jetzt, aber in 3 Tagen steht er wieder auf, alles paletti. So ist die Sache ja nicht gelaufen. Die eine Sache finde ich, man muss mal gucken, mit welchen Theorien die Auferstehung bisher bestritten worden ist. Wir haben schon im 18. Jahrhundert eine Betrugstheorie. Die Jünger haben gemerkt, Jesus ist tot, das ändert sich auch nicht mehr. Wir müssen den aus dem Grab rausholen und irgendwo verstecken und dann können wir sagen, der lebt. Ja. In dem Moment, wo ich diese Hypothese, zunächst ist es ja mal eine reine Behauptung, die Texte selber sagen was anderes. In dem Moment, wo ich dieser reinen Behauptung mal nachgehe, fällt die ja in sich zusammen, weil die Bedingungen sind nicht gegeben. Man hat dann Ersatzhypothesen, dass man sagt, ja, das war eine Art Autosuggestion. Es war eine kollektive Vision, die gehabt haben. Aber wo kriege ich eine kollektive Vision her, die von 500 Leuten bezeugt wird, so sagt das 1. Korinther 15, und die über lange Zeit gehen. Also irgendwann ist auch die schärfste Vision mal fertig. Und die Leute erleben ja in ihrem Alltag die Wucht des Todes. Dauernd sterben Leute, dauernd muss das Dorf auf die Beerdigung von irgendjemand. Und da ist die Auferstehungsbotschaft wirklich a little bit strange. Das ist nichts, was du dir einfach selber erzählst, sondern was du nur dann glaubst, wenn diese Botschaft sich deiner bemächtigt, wenn die dich überwindet, wenn die dir auf die Pelle rückt, also wenn sozusagen der Auferstandene selber aktiv wird. Außerdem muss man sagen, wir haben ja im Neuen Testament verschiedene Arten von Literatur, Evangelienberichte, Briefzitate, und das ist ansonsten wie beim Krimi, wenn du irgendwas nachweisen willst, du musst gucken, das ist von verschiedenen Zeugen, die haben sich untereinander nicht absprechen können, sonst war es nur einer, der die Sache in die Welt gesetzt hat. Und was wir im Neuen Testament haben, ist eine ganze Reihe von Zeugen, die das Gleiche völlig unabhängig voneinander bezeugen, und das lässt sich nicht einfach so wegdrücken. Man kann damit zwar den Glauben nicht beweisen, das wäre dann irgendwo auch eine religiöse Freiheitsberaubung. Ja, das hat der Herr Jesus scheinbar auch gar nicht vor. Aber man kann ein bisschen sagen, Leute, die Sache ist nicht so klar, dass da nichts dran ist, dass jetzt das Thema vom Tisch ist. Die Sache bleibt auf dem Tisch, und wer nachdenkt, das sollte man dringend tun, der sollte die Texte genau angucken, und vielleicht geht da eine Tür auf, dass Leute, die das überhaupt nicht vorhatten, Schritte des Vertrauens auf den Auferstandenen hin tun und dann irgendwann mit einer ziemlich starken inneren Überzeugung sagen, ich habe es nie für möglich gehalten, aber es ist so.
Du hast jetzt auf ein paar kritische Anfragen reagiert, wo man an die Bibel stellt, oder? Ein paar Herausforderungen, wo Menschen, wo wir an die Bibel antragen. Jetzt gibt's aber auch Herausforderungen, wo die Bibel an uns antragen. Und ich würde dir gerne zum Schluss die Frage stellen, weil ich weiss, dein Ziel ist nicht einfach nur, uns jetzt zu beruhigen und uns quasi entwarnt heimgehen lassen. Es ist alles gut, es ist alles so, wie wir es immer gedacht haben. Wir können quasi beruhigt sein. Und weitermachen wie bisher, sondern die Bibel hat auch eine provokative Kraft und eine Herausforderung, die sie an uns richtet. Und das ist etwas, was dir auch sehr auf dem Herz ist. Vielleicht als ein Schlussstatement von dir noch. Was sind deine Überlegungen zu dem?
Ich mache mal ein bisschen anders als heute Morgen, damit es dir nicht langweilig wird. meine vier Bitten, die bleiben. Ich habe heute Morgen um Fairness gebeten. Einerseits um Fairness gegenüber den Menschen, die mit der Bibel wenig oder nichts anfangen können und jetzt auch nicht bereit wären, Jesus Vertrauen zu schenken. Das zweite wäre eine Fairness gegenüber uns Christen untereinander. Das dritte wäre eine Fairness gegenüber uns selbst. Und das vierte wäre eine Fairness gegenüber Gott, gegenüber Jesus selber. Bei dem ersten, Fairness gegenüber anderen Leuten. Wir müssen einfach als Christen unsere Hausaufgaben machen. Wir können uns nicht mit Billigargumenten aus dem Staub machen. Ich hatte vor ein paar Jahren ein ganz eindrückliches Erlebnis. Ich traf einen Philosophieprofessor, der durch eine mehrteilige, waren glaube ich 5 oder 6 Teile, in einer ganz großen Zeitschrift mit Hunderttausenden von Lesern das Christentum so richtig platt gemacht hatte. Und man hatte den Eindruck, jeder, der ein halbwegs anständiger Mensch ist, da muss einen Sicherheitsabstand zur Bibel einhalten und davon über Jesus nichts Gutes denken. Wir haben zusammen Mittag gegessen, kamen ins Gespräch. Und dann sagte da ging es darum, wie der Begriff des Christentums so um 110 sich etabliert hat, in so ein bisschen Fachgespräch. Und dann sagte der doch, intellektuell hätte er eigentlich keinen einzigen Grund, nicht Christ zu sein. Aber er sei in einer Freikirche, also jetzt nicht in eurer, das ist schon eine ganze Weile her, das muss also 1950 oder so rum gewesen sein, er sei in einer Freikirche groß geworden, hätte da immer Musik gemacht und die Predigten seien sowas von oberflächlich gewesen, diesen Jesus will er nicht, diese Bibel will er nicht. Aber er sagt selber, intellektuell kann ich das nicht begründen. Und ich finde, Wir sollten solche Leute, egal welches intellektuelle Format die haben, da sollten wir wirklich Fairness üben, ja, und uns auch ein bisschen reindenken, auch reinlesen in die Literatur, die sie selber beschäftigt. Das zweite ist Fairness gegenüber anderen Christen. Ich finde, das ist nicht gut, wenn wir so die Superspontis, die Hyperspontis geben, und jeder, der einigermaßen regelmäßig in der Bibel liest, der wird gleich verdächtigt, er wäre gesetzlich. Ich finde, das ist eine Sauerei, das darf nicht so weitergehen. Wir werden im Blick auf die Bibel langsam zu Analphabeten, und wenn der Kurs sich nicht rumdreht, dann sind wir nicht mehr gesprächsfähig, auch intern nicht. Dann wird unser Glaube zu einer religiösen Selbstbefriedigung, der werde ich nicht das Wort reden. Das dritte ist Fairness gegenüber uns selbst. Was habe ich schon für Ausreden gehabt? Mir selber gegenüber. Dieser alte Spruch, verarschen kann ich mich selber, ist an mir hunderte Male in Erfüllung gegangen. Muss das denn sein? Oder wie oft habe ich gejammert, ich hätte keine Zeit? Wie ich dann überlegt habe, für was ich alles Zeit gehabt habe, da habe ich gedacht, also Hagedorn, jetzt machst du dir selber was vor. Und das dritte ist eine wenigstens anfangsweise Fairness gegenüber Gott selber. Wenn der uns so ein dickes Buch in die Hand drückt und wir sagen dann auch noch, es wäre ein Liebesbrief. Also ich weiß auch nicht, ich kann mich nicht erinnern, als ich mich 1972 in meine Gerlinde verliebt habe, dass es nur einen Liebesbrief gegeben hat, den ich nicht bis zum Ende gelesen habe und dann gleich wieder vorne neu angefangen habe. Das ist mir mit dem Liebesbrief Bibel scheinbar nicht so häufig vorgekommen. Man redet seit dem 6. Jahrhundert von der Bibel als Liebesbrief. Ich finde, Gott hat bessere Leser verdient, als wir sind. Ja, es hieß mal in der Werbung, good books demand good readers. Und die Bibel ist jetzt mal ein besonderbar gutes Buch. Und die braucht jetzt auch mal wirklich gute Leser, und zwar uns selber. Alles andere ist kein Fairplay.
Wow, das ist ein Schlussstatement, Eckart. Eckart, danke vielmals, dass du dich auf das Gespräch eingelassen hast, auch auf das Abenteuer ICF-Gottesdienst. Es ist wirklich eine Freude, um mit dir reden und auch miterleben, wie du etwas von deinem Wissen, aber auch von deiner persönlichen Überzeugung teilst. Danke vielmals.
Ja, vielen Dank. Also, wenn du dabei bist, habe ich ja fast keine Angst. Das ist
so. Heute Morgen hast du eine Flasche Wein bekommen. Ich weiß nicht, ob du die schon getrunken hast, aber.
Nein, die ist noch völlig ungeöffnet.
Das ist jetzt mehr so vielleicht Schoki. Ich weiß nicht, mehr für deine Frau, keine Ahnung. Also, ich habe ihr heute Morgen gesagt, dass du Schoki heimbringst. Also,
die ist gerade auf der Autobahn Richtung Norden, aber ich werde es ihr in der nächsten Woche nach Westfalen nachbringen.
Sehr gut, sehr gut. Eckart, danke vielmals. Gell. Lass uns ihm einen herzlichen Applaus geben. Ich habe die Bibel von daheim mitgenommen. Das ist meine erste Bibel gsi, wo ich so richtig aufmerksam gelesen und studiert habe. Sie fällt fast auseinander. Ich habe sie, weiß auch nicht, mit 19 oder 20 in der Bibelschule mehrmals durchgearbeitet und da alles unterstrichen und Randnotizen gemacht. Ich habe es bis heute nicht übers Herz gebracht, um die Bibel wegrühren, oder? Ich habe jetzt inzwischen ganz viele andere Bibeln angeschafft und lese eigentlich nicht mehr so regelmäßig in deren. Aber ich habe es nicht übers Herz gebracht, um die entsorgen, einfach weil ich so viele Erinnerungen und Erfahrungen verbinde mit dieser Bibel, mit diesem Buch. Wenn ich die durchblättere, dann sehe ich überall Notizen am Rand, Ausrufezeichen. Zum Teil sind Ausrufezeichen fast breiter als der Seitenrand. Ich habe Sachen in 37 Farben unterstrichen, dass es durch etwa 10 Kapitel durchdruckt. Ich erinnere mich an Entdeckungen, die ich gemacht habe in diesem Buch, wenn ich das durchblättere. Ich kann darauf schliessen, dass bei einzelnen Stellen, dass mir wirklich etwas Außerordentliches begegnet ist, weil die sind so reichhaltig und übertrieben angestrichen, da muss etwas passiert sein, wo ich das gelesen habe. Da ist mir etwas begegnet, da ist mir jemand begegnet in diesem Buch, wo mein Leben verändert hat. Und Freunde, wir reden über die Bibel, über das Christentum als eine Buchreligion. Aber das bedeutet nicht, dass wir als Christen in erster Linie oder dass wir als Christen an ein Buch glauben, dass wir ein Buch verehren. Im engeren Sinn, wenn Leute mich fragen, glaubst du an die Bibel? Ich glaube nicht an die Bibel. Ich glaube an den Gott, der sich offenbart in diesem Buch. Ich glaube an den Gott, der sich bezeugt in diesem Buch, wo bis in die heutige Zeit, bis im 21. Jahrhundert immer wieder das Wunder Realität werden lässt, dass Leute das Buch aufschlagen und lesen die Geschichte von dem Jesus. Und so wie es der Eckhart erzählt hat oder er erwähnt hat, dass Leute beim Lesen von dem Buch merken, da begegnet mir ein Gott, wo mich über alles liebt. Da begegnet mir ein Gott, wo mich meint. Und die Bibel, die bezeugt die Geschichte, wo Gott mit Israel geschrieben hat, wo Gott mit Jesus Christus geschrieben hat, wo er mit der Kirche geschrieben hat. Und die Geschichte, die schreibt er weiter bis in unsere Zeit hinein. Die schreibt er weiter bis in dies und in mein Leben hinein. Ich weiss nicht, mit welchen Voraussetzungen du da hingekommen bist. Ich weiss nicht, wie vertraut dir das Buch schon ist, ob du aufgewachsen bist mit Bibellesebund und Bibelleseplänen und weiss nicht was. Oder ob du das Buch noch fast nie wirklich ernsthaft aufgeschlagen und gelesen hast. Aber ich möchte uns alle herausfordern. Das Buch stellt uns eine Frage. Das Buch stellt uns eine Frage. Willst du Teil werden von dieser Geschichte, wo da drin bezeugt wird? Willst du Teil werden von dieser Geschichte, wo Gott mit Israel und mit der Gemeinde geschrieben hat? Willst du dem Gott begegnen, wo sich in Jesus Christus offenbart hat? Und wenn wir die Frage mit Ja beantwortet, dann fährt sich in unserem Leben etwas verändern. Dann bewegt uns das. Dann fährt der Gott an mit uns, mit unserem Leben, seine Geschichte schreiben. Dann wird das lebendig, was da innen steht, wie es etwas ist, was in unserem Leben sich bezeugt und sich wiederholt. Und das ist, was ich uns wünsche, uns allen. Egal, wo du stehst im Moment, wenn du schon lange die Bibel liest und schon lange unterwegs bist mit dem Buch oder ob du das noch nie ernsthaft aufgeschlagen hast, lass uns heute Abend eine Entscheidung treffen und sagen, ich will mich neu reinreissen lassen in die Geschichte, die Gott mit uns schreibt. Und ich will das Buch neu aufschlagen in dieser Erwartung. Gott, du redest zu mir durch das Buch. Du begegnest mir in diesem Buch. Lass uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns nicht in Ungewissheit lassen hast, wer du bist, sondern dass du uns einen dicken Liebesbrief überliefert hast, wie es der Eckhart erwähnt hat. Ein Liebesbrief mit weit über 1000 Seiten, wo uns einiges gibt zum Lesen. Und einiges gibt zum Entdecken. Und Jesus, ich bitte dich, dass du eine neue Liebe weckst in uns für das Buch. Oder eine neue Liebe für dich, wie du uns in diesem Buch begegnest. Jesus, ich bitte dich, dass besonders die Leute unter uns, die sagen, ich habe mich noch nie ernsthaft auf die Geschichte von Jesus einlassen. Ich habe mich noch nie ernsthaft auf die Texte einlassen in diesem Buch. Ich bitte dich, dass besonders die unter uns könnt einen Entschluss fassen heute Abend, das Buch mit einem offenen Herz und einem offenen Verstand neu zu lesen. Und in den folgenden Wochen vielleicht eine Bibel aufzuschlagen und sich dem Gott aussetzen, der sich da drin bezeugt. Jesus, und ich bitte dich, dass du uns überraschst, alle von uns überraschst beim Lesen von diesem Buch, dass wir dich neu entdecken, in Jesu Namen. Amen.